Sie hören Kontrafunk aktuell. Am 30. Juni 2011 beschloss der Deutsche Bundestag den Neustart für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Stoffe. Dieses Datum gilt seither als Beginn des Atomausstiegs in Deutschland. Am 15. April 2023 wurden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet, Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und nun, beinahe taggenau nach dem Ende der drei letzten deutschen Atommeiler, fordert der Vorsitzende der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, Jens Spahn, den Neubeginn wenigstens einer Debatte über den Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomstromproduktion. Das sei vergleichsweise einfach, schnell und kostengünstig zu bewerkstelligen, so Spahn, und erwartungsgemäß sorgt das natürlich für leidenschaftliche Debatten. Wir wollen das Für und Wider besprechen mit Björn Peters, der als Berater in der Energiewirtschaft arbeitet. Herzlich willkommen, Herr Peters.
Danke für die Einladung.
Herr Peters, der Atomausstieg Deutschlands begann mit dem Neustart einer Endlagersuche. Sollte Deutschland diesen Weg nicht wenigstens zu Ende gehen, bevor noch mehr hochradioaktiver Abfall zum bereits bestehenden dazukommt?
Das ist eine komplizierte Story. Die Grünen haben es tatsächlich geschafft, in der ersten rot-grünen Koalition das Standortsuchgesetz so zu formulieren, dass eine Endlagersuche systematisch verhindert wird. Und so haben sie dreimal gleich in Paragraph 1 im Zweck des Gesetzes reingeschrieben, dass das Gesetz dazu da sei, das bestmögliche Endlage für 1 Million Jahre zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind, aber wenn Sie die bestmögliche Ehefrau suchen, dann werden Sie garantiert Ihr Leben lang ledig bleiben. Also das ist eine sehr gute Strategie, um das Finden eines Endlagers zu verhindern. Man kann das auch mal an den Zahlen festmachen. Die Finnen haben ein Endlager gebaut, das wird zurzeit in Betrieb genommen und das wird bis zum Abschluss, also wenn dann der Müll komplett drin ist und es für alle Zeiten verschlossen wird, wird es knapp 4 Milliarden Euro kosten. Die deutsche Nuklearindustrie hat in ihrer Betriebszeit 24 Milliarden zurückgelegt für diesen Zweck und der Endlagersuchprozess ist so gestaltet, dass er ungefähr 1 Milliarde Euro im Jahr kostet. Und das kann man hoffen, dass es aus den Zinsen bezahlt wird. Aber wenn nicht, soll es einfach mit allen Möglichkeiten, die der Staat bietet, möglichst teuer und ineffizient bewerkstelligt werden. Und es ist eben auch kein Zufall, dass sich in der Führungsetage zum Beispiel von BASE, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Entsorgung, lauter grüne Parteigänger finden. Und es gab ja neulich einen offenen Brief der Angestellten dort, also der Fachebene, die sich bitterlichst beklagt haben darüber, dass diese Leitungsebene alles Mögliche tut, aber nicht am effizienten Arbeiten interessiert sind. Das ist das große Problem in Deutschland. Wir haben ein Standortfindungsverhinderungsgesetz, aber kein Standortsuchgesetz wirklich. Die Grünen haben das sogar politisch verbrämt, haben gesagt, wir wollen das Atomklo verstopfen in ihrer unglaublichen prosaischen Art. Und darum geht es denen. Sie wollen, dass kein Endlager gefunden wird, dass Atommüll als vermeintliches Problem irgendwo immer bestehen bleibt. Aber natürlich lässt sich das in zivilisierteren Ländern sehr gut lösen. Finnland nimmt es gerade in Betrieb. Die Schweden sind jetzt nicht mehr ganz so weit davon entfernt, auch die Schweizer nicht. Und das ist alles zu relativ bescheidenen Kosten realisierbar, wenn man will. Aber die Politik kann natürlich auch wollen, dass es teurer wird. Und genau diese Politik, die muss beendet werden.
Welche Vorteile hätte überhaupt eine Renaissance der deutschen Atomstromindustrie?
Die deutsche Wirtschaft schrumpft seit 2019. Zumindest der private Sektor, und dann wird es noch ein bisschen ausgeglichen durch ein Aufblähen des staatlichen Sektors, aber das kann natürlich nicht nachhaltig sein. Und eine ganz wesentliche Ursache dafür ist schlicht und ergreifend zu teure Energie. Und ich habe das auch mal in einem Fachartikel vor 4 Jahren gezeigt, 2022 zum Hochpunkt der Krise. Der Unterschied zwischen 6 Kernkraftwerken haben oder nicht haben, damals ging es um 6 Stück, heute sogar eher um 9, waren also ungefähr ein Drittel im Börsenstrompreis. Also Kernenergie, wenn sie mal etabliert ist, macht das Energiesystem sehr viel günstiger. Und wir brauchen eine Bleibeperspektive für die Industrie, weil die wandert ab, wenn sie keinen Energie für maximal 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde haben kann. Das sind ganze Wertschöpfungsketten vor dem Zusammenbruch. Wenn die existierenden Lieferverträge in ein paar Jahren auslaufen und die dann für 10, 12, 15 Cent sich versorgen müssen, dann können sie am nächsten Tag zum Insolvenzrichter gehen. Und mit der Grundstoffindustrie verlieren wir auch ganze weitere industrielle Wertschöpfungsketten. Also dann kann man eigentlich nur noch eine Totenfeier machen für die deutsche Wirtschaft.
Jens Spahn bezieht sich auf Berechnungen der US-amerikanischen Radiant Energy Group. Die soll demnächst einen Bericht vorlegen, in dem sie dann vorrechnet, dass die deutschen Kraftwerke Brockdorf, Emsland, Gronde, Neckar-Westheim 2 und Isar 2 sich in einem Zeitrahmen von bis zu 5 Jahren und zu Kosten von rund 9 Milliarden Euro reaktivieren ließen. Was halten Sie davon?
Also der Bericht liegt mir auch vor. Er ist entstanden in enger Zusammenarbeit auch mit Kraftwerksmitarbeitern. Das ist sehr plausibel, einfach deswegen, weil die Ingenieure, die vor Ort jeden Tag dort sind, die können natürlich irgendwie eine Rohrleitung zerschneiden, aber sie haben auch schon x-mal in ihrem Leben so eine Rohrleitung rausgenommen, repariert, wieder eingesetzt und neue Teile ersetzt. Die Schweißtechnik ist bekannt. Also das ist alles durchaus im Bereich des Möglichen. Die Kostenschätzung kann ich nicht im Einzelnen überblicken, aber selbst wenn es 3 Milliarden Euro pro Kraftwerk wäre, also jetzt, das ist ja deutlich mehr als die 9 Milliarden für 6 von diesen Kraftwerken, dann wäre immer noch das Endprodukt des Stroms ungefähr bei 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde und damit hochgradig wettbewerbsfähig gegenüber allen anderen Energieformen, die wir derzeit haben.
Ich habe gelesen, dass die ehemaligen Betreiber der Atomkraftwerke in Deutschland alles andere als gejubelt haben sollen, nachdem Jens Spahn seinen Vorschlag publik machte. Müsste Deutschland sich im Zweifel neue Kraftwerksbetreiber suchen oder sollte vielleicht der Staat das gleich selbst übernehmen?
Ich glaube, dass es nicht nötig ist. Wir haben in Deutschland eine sehr starke Tradition, die eigentlich von sogar Franz Josef Strauß schon vor 70 Jahren konzipiert worden ist, nämlich dass der Staat dafür sorgt, dass gute Kraftwerkstechnologien entwickelt werden, aber eben mit Inbetriebnahme des ersten Kraftwerks 1979 von dieser großen Serie, also wo man da nicht mehr Forschungsreaktor drüber geschrieben hat, sondern wirklich Leistungsreaktor, ist das komplett in freier Hand, in privater Hand und die Kraftwerke müssen sich am Strommarkt selber refinanzieren. Und das hat auch fantastisch funktioniert. Also selbst in den 90er Jahren, als das Strompreisniveau insgesamt sehr niedrig war, haben die Kraftwerke rund 1 Million D-Mark pro Tag verdient. Also so ganz schlecht kann diese Strategie nicht sein. Und ich denke auch, das ist auch die Zukunft, wenn man die Kernenergie wieder legalisiert, im Moment ist sie ja verboten, dann werden sich auch für diesen sehr guten Business Case, wie man in der Finanzmathematik sagt, auch Investoren finden.
Die Atomkraftwerksbetreiber geben aber auch immer wieder zu bedenken, dass neben den bürokratischen und finanziellen Fragen ein Aspekt gerne vergessen oder weniger gut betrachtet wird, nämlich dass die hochspezialisierten Fachkräfte fehlen, die abgewandert sind oder in Rente gegangen sind seit dem offiziellen Atomausstieg. Ist das ein beachtenswertes Argument? Kann man das irgendwie schnell lösen?
Mittelmäßig schnell. Die meisten Mitarbeiter der Kernkraftwerke sind ja noch da. Die arbeiten jetzt halt nur statt am Betrieb, arbeiten sie am Rückbau. Aber die haben natürlich noch die Fähigkeiten, auch ein Kernkraftwerk zu betreiben oder auch wieder aufzubauen. Zweitens ist es tatsächlich so, dass jetzt wie überall in der Gesellschaft bestimmte Generationen jetzt auch einfach in Rente gehen. Ich habe aber selber auch mit einigen älteren Kraftwerksmitarbeitern gesprochen, die gesagt haben, ich gehe jetzt in Frührente, ich mache das nicht mit. Dann mein Kraftwerk hier zurückzubauen und zu zerstören, das ist Vandalismus, das will ich nicht. Also da gehe ich dann lieber vorher in Frührente und spiele Golf. Nur diese Leute sind natürlich auch dann wieder ansprechbar, wenn man ihnen sagt, also lieber Schorsch, wir haben verstanden, du wolltest den Rückbau nicht machen, aber wenn du es wieder betreiben könntest, wieder aufbauen könntest, würdest du dann zurückkommen. Und sehr viele von diesen Mitarbeitern könnte man dann tatsächlich auch wieder motivieren. Billig wird es wahrscheinlich nicht, aber da wird ja so viel Geld verdient mit einem Kernkraftwerk, dass das auch finanzierbar ist. Und dann hat man also langfristig schon ein Thema, man muss neue Mitarbeiter qualifizieren. um die Schichten dann im Kernkraftwerk zu fahren. Also niemand sagt, dass man innerhalb von einem halben Jahr so ein Kernkraftwerk zurück in den Leistungsbetrieb holen kann. Man hat Vorlauf. Reaktorfahrerausbildung dauert 3 Jahre und man müsste dann halt dann auch zeitgleich anfangen mit der Qualifizierung neuer Mitarbeiter. Und das ist aber auch Teil des Konzeptes, an dem wir jetzt auch arbeiten im Zusammenhang mit US-Investoren. Also wir versuchen das ja, haben dazu uns auch umfangreich Gedanken gemacht und die Qualifizierung von Mitarbeitern dann ist durchaus wichtig. Es kann auch sein, dass man von so einer rein deutschen Kultur weggeht und das dann teilweise auch auf Englisch macht und damit eben auch einen internationalen Arbeitsmarkt ansprechen kann.
Gutes Stichwort international. Frankreich mit seinen mehr als 50 Reaktoren ist heute schon hochgradig auf Russland angewiesen, um diese Meile am Laufen zu halten, trotz Sanktionen. Russland liefert Uran, Konversions- und Anreicherungsdienstleistungen nach Frankreich. Sollte Deutschland eine Renaissance der Atomstromproduktion wagen, säße es dann in einer ähnlichen Zwickmühle?
Nein, und auch Frankreich sitzt nicht in so einer Zwickmühle. Also Frankreich hat wie alle westlichen Länder in den 90er Jahren begonnen, die Rosatom, also den Staatskonzern Russlands, einzubinden in die internationale Wertschöpfungskette. Und das war auch eine sehr kluge Politik, weil man gesagt hat, also diese Leute, die bei Rosatom arbeiten, waren immer die fähigsten Ingenieure des Landes. Es war eine Auszeichnung, für Rosatom arbeiten zu dürfen. Und ich habe in früheren Jahren, so für 10, 15, 20 Jahren, auch immer wieder mal Leute von Rosatom kennengelernt. Und glauben Sie mir, die sprechen x Fremdsprachen, die sind sehr kultiviert, hochintelligent, haben Humor, sind sehr angenehme Zeitgenossen, wie ich sie erlebt habe. Und dann kam eben der Ukraine-Krieg und dann hat man gesagt, wir müssen das wieder rückabwickeln. Und warum man sie überhaupt integriert hat in die westliche Wertschöpfungsketten, lag halt daran, dass man gesagt hat, diese Leute sollen nicht gezwungen werden, für den Iran und Nordkorea zu arbeiten, sondern lieber wollen wir, dass die für uns arbeiten. Aber diese Verträge, die damals geschlossen worden sind, wurden jetzt auch nicht erneuert. Man ist vertragstreu, man arbeitet diese Verträge noch ab, aber wenn sie ausgelaufen sind, dann sind sie auch weg. Und zu sagen, man hinge an Russlands Brennstoffversorgung, das ist also überhaupt nicht richtig. Wir haben sogar in Deutschland eine Brennelementefertigung. Wir sind also autark in dieser Hinsicht und diese Brennelementefertigung liefert jetzt natürlich nicht mehr für Deutschland, sondern auch für die europäischen Nachbarländer. Dann haben wir noch in Schweden einen Brennstoffproduzenten. Also wir sind in Europa sehr, sehr gut aufgestellt und im Übrigen auch in Deutschland, um ganz ohne Russland die Wertschöpfungsketten heute zu betreiben. Also da gibt es keine Zwickmühle.
Ließen sich in die bestehenden Standorte, die man reaktivieren will, neue Reaktormodelle einfach so einbauen?
Also zunächst geht es ja mal darum, was am schnellsten geht, das ist die Reaktivierung der Kernkraftwerke, die man hat. Die muss man reparieren. Man hat die Baupläne, man hat sehr viel Erfahrung, ganz konkret. Man muss dann eben die rausgeschnittenen Rohrleitungen irgendwie wieder einbauen und dann sorgfältig einschweißen. Das ist der schnellste Weg hin zu einer Angebotsausweitung. Und das ist eben genau das große Thema, das, glaube ich, auch Jens Spahn angesprochen hat. Wenn wir über Kernkraft nachdenken, dann eben, weil es Teil eines strukturierten Kostensenkungsprogramms für Energie wäre. Und das macht man eben mit einer Angebotsausweitung. Und also mit der Rückholung der Kernkraftwerke, Sie haben es ja selber erwähnt, im Radiant Report steht, dass man die ersten Kernkraftwerke nach 3 Jahren schon hätte, also noch in diesem Jahrzehnt. Ein Neubau dauert natürlich tendenziell länger. Ich glaube auch nicht, dass der 15 Jahre dauert, wie das von manchen Beobachtern behauptet wird, weil an den Standorten, die sich jetzt nicht für eine Rückholung eignen, und wir haben 17 nukleare Standorte, ist ja die sämtliche Infrastruktur noch da. Also erstens die Verkehrsinfrastruktur, dann ein sehr dicker Netzanschluss. Dann hat man auch die atomrechtliche Genehmigung schon mal gehabt. Also auch da ist ganz viel Infrastruktur juristischer Natur vorhanden. Das muss natürlich erneuert werden, aber wenn man das halt zum zweiten Mal macht, ist es garantiert nicht so schwer, wie wenn man das auf einer grünen Wiese machen würde. Und insofern bin ich sehr davon überzeugt, dass wenn man etablierte Kraftwerke kaufen würde am Markt, dass man dann eben auch nicht länger als 10 Jahre brauchte, um die ans Netz zu bringen.
Der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Bundestag, Jens Spahn, hat eine Debatte angestoßen, stillgelegte Atomkraftwerke in Deutschland zu reaktivieren. Über das Für und Wider sprachen wir mit Björn Peters, er ist Berater in der Energiewirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Peters.
Dankeschön.